Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dem zweiten Vortrag unter unserem Generalthema, der Countdown läuft. Und zwar geht es in dieser Stunde um das Thema der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse. Wir fragen uns zuerst überhaupt einmal, was bedeutet Endzeit? Und dazu ist es ganz wichtig, die alttestamentliche Prophetie auf den Messias gut zu verstehen. Das Alte Testament, geschrieben von Mose, ab dem Auszug aus Ägypten, strenge biblische Chronologie, 1606 vor Christus, bis Malachi, der letzte Prophet, um 400 vor Christus. Durch die ganze Zeit des Alten Testaments hindurch hat Gott verheißen, einmal wird der Messias kommen, der verheißene Erlöser für Israel und alle Völker. Aber beim Studium des Themas Messias im Alten Testament musste man feststellen, die Bibel spricht von zwei Erscheinungen, ein und desselben Messias. Einmal, und zwar das erste Mal, das macht das Alte Testament schon klar, sollte er kommen als der leidende Messias, um das Problem unserer Schuld vor Gott durch seinen Opfertod zu lösen. Aber ein zweites Mal sollte er kommen als der König aller Könige, als der Richter der Welt. Und das Alte Testament macht es schon ganz klar, zwischen diesen beiden Erscheinungen des Messias liegt eine ganz lange Zeit. Hosea 3 zum Beispiel spricht über diese Zeit und sagt, viele Tage, eine lange Zeit. Es gab einen Schlüssel im Alten Testament bereits, wie man diese zwei Erscheinungen unterscheiden konnte. Und wir lesen wirklich in 1. Petrus 1, dass schon die Propheten im Alten Testament nachgeforscht haben, auf welche und welcherlei Zeiten die Prophezeiungen, die sie weitergeben mussten, hindeuteten, als sie sprachen von den Leiden, die über den Messias kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach. Und ein wichtiger Schlüssel ist folgendes. Die Propheten haben vorausgesagt, wenn der Messias das erste Mal kommt, wird er von der Masse seines Volkes abgelehnt werden. Und als Konsequenz davon würde das jüdische Volk unter alle Nationen der Welt zerstreut werden. Darauf weist dieser Pfeil hin. Nun verstehen wir Folgendes. In Verbindung mit dem zweiten Kommen sagten die Propheten, in der Zeit vor seinem Kommen als König und Richter der Welt wird das jüdische Volk heimkehren aus aller Welt. Und das würde die Endzeit sein. Und verstehen wir, die Endzeit ist also nicht der Weltuntergang, sondern das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. So, jetzt haben wir hier auf der Grafik die Zerstreuung in der Anfangszeit nach dem ersten Kommen des Messias, die Sammlung vor dem zweiten Kommen. Und diese Sammlung hat ja begonnen ab 1882. Damals fand die erste Aliyah statt. Aliyah heißt auf Hebräisch Rückkehrwelle. Und dann kam eine zweite Aliyah, dritte, vierte und so weiter bis heute. 3 Millionen sind bereits aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt. Aus etwa 130 Ländern. Ich habe ein Buch geschrieben, leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen. Da habe ich versucht, alle Prophezeiungen über Endzeit, die sich bis heute schon erfüllt haben, zusammenzuführen. Auch mit Listen. P1, Prophetie 1, P2, P3 bis P179, P180. Und das ist schon eindrücklich. Wir sehen, wir leben in der Endzeit, Also dieser ganze Abschnitt ab 1882, in meinem Fall wäre das die Zeit ab meinem Großvater. Ja, der wurde da in den Jahren nach dem Beginn der ersten Aliyah geboren. Und so ist das eigentlich eine ganz klar abgrenzbare Periode gegenüber den vergangenen 2000 Jahren. Endzeit. Und worum geht es? Der Herr Jesus hat ja in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 viele Endzeitzeichen vorausgesagt. Und zwar in diesen Kapiteln ganz speziell die Wehezeichen. Wehen, die zeigen ja an, wenn das Ende gekommen ist der Schwangerschaft. Also die Endzeit der Schwangerschaft. Aber Wehen, die kommen nicht einmal als Zeichen und dann weiß man, jetzt kommt das Baby, sondern die Wehen kommen wiederholt. Immer wieder, bis dann schließlich zu den Presswehen und dann die große Freude, ein Mensch kommt in die Welt. Und so weisen diese Zeichen hin auf den Herrn Jesus und sein Kommen als der Menschensohn in dieser Welt. Aber das sollte eine Zeit sein von Wehen und diese Wehen kommen eben nicht einmal, sondern wiederholen sich. Der Jesus spricht über Weltkriege, nicht über Kriege, das gab es schon immer. Über Weltkriege, er sagt, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich, von Kriegen werdet ihr hören und Kriegsnachrichten. Also von Kriegen, gerade in der Nähe, Kriegsnachrichten am Ende der Welt zum Beispiel. Und dann sagt er, Revolutionen. Und es hat noch nie in der Geschichte so viele Revolutionen gegeben wie in der Zeit ab 1882 bis heute. In diesem Buch liest ich alles auf und gebe die Quellen an und das ist einfach fast nicht zu fassen, wie eindeutig diese Zeichen sind. Und dann Hungersnöte, Seuchen, Epidemien. Aber auch da eine ganze Verkettung. Es geht nicht einfach um zu sagen, Corona und das ist der Beweis, dass wir in der Endzeit sind. Nein, man muss alles sehen. Die ganze Zeit von 1882 bis heute. Und da spielt schon die spanische Grippe mit 50 bis 100 Millionen Toten eine Rolle in dieser ganzen Verkettung von Epidemien im 20. Jahrhundert. Und das bis Corona und darüber hinaus. Erdbeben, Christenverfolgung, insbesondere gerade die sowjetische Christenverfolgung, ist ganz eindrücklich in Matthäus 24 beschrieben, aber das in meinem Buch. Dann erzwungener Massenabfall, das, was die Sowjetunion im Osten ausgelöst hat, aber dann auch freiwilliger Massenabfall, das, was der Neomarxismus im Westen, besonders ab den 1968er Jahren, ausgelöst hat. Millionen, die sich vom Christentum abwenden und das für Schnee von gestern betrachten. Viele falsche Propheten. Man denke an diese drei Wellen. Anfangs 1900, die erste Welle mit falschen Propheten in der Christenheit. Und dann die zweite Welle, die sogenannte charismatische Bewegung in den 60er Jahren. Dann die dritte Welle, die Power Evangelism in Bewegung in den 1980er Jahren. Dann spricht der Herr Jesus weiter über falsche Messias. Die liste ich auch auf in meinem Buch. Und dazu gehört unter anderem der Rabbi Menachem Mendel Schneerson, einer der größten Verführer im Judentum im 20. Jahrhundert, der als Messias eben gehandelt wurde. Und übrigens bis heute, er ist zwar in der Zwischenzeit verstorben, aber seine Anhänger warten auf seine Auferstehung. Da können sie noch lange warten. Und dann spricht der Herr Jesus über große Zeichen und Wunder, die getan werden. Und wenn wir denken, was in der Christenheit geschehen ist, gerade im 20. Jahrhundert, nicht im 19., 18., 17., im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert, große Zeichen und Wunder, da und dort, Heilungsveranstaltungen, wie man das früher nicht gesehen hat. Der Herr hat das alles vorausgesagt. Dann auch Sturmfluten und Tsunamis. Terrorismus, Schreckensereignisse, dazu gehören Vulkanausbrüche und schreckliche sonstige Naturkatastrophen, massiver moralischer Zerfall, Erkalten der Liebe und ein wunderbares Zeichen, das Evangelium erreicht alle Nationen. Und das ist heute geschehen. Das heißt nicht alle Stämme oder alle Menschen. Der Jesus benutzt in Matthäus 24 das Wort Ethnos. Und Ethnos ist die größte soziale Einheit. Größer als ein Volk, Laos. Und auch natürlich viel größer als ein Stamm. Und der Jesus sagt nicht alle Stämme, aber alle Nationen. Und das ist im 20. Jahrhundert ganz klar erreicht. Alle Nationen sind mit dem Evangelium erreicht. Und das alles in der Zeit, in der das jüdische Volk in Phasen heimkehrt. In Verbindung mit Israel spricht die Bibel über, wie schon gesagt, die Sammlung aus allen fünf Kontinenten. Aber die Bibel macht klar, in vielen Phasen. Und genau so unterscheidet man in der Geschichte Israels heute die verschiedenen Aliyot. Aliyah ist die Einzahl für Einwanderungswelle, Aliyot die Mehrzahl. In vielen Phasen, genau wie die Bibel das sagt. Und dann die Wiederbelebung der hebräischen Sprache. So etwas hat man noch nie gesehen, dass eine Sprache, die länger als 1000 Jahre tot war, wieder lebendig, wieder gesprochen wird. Aber das ist mit Hebräisch geschehen. Das Aufblühen der Wüste, umfassende Landkäufe. Die Bibel sagt, wenn das jüdische Volk in der Endzeit heimkehrt, dann werden sie Land ihrer Väter aufkaufen. Und es wird sogar genau gesagt, an welchen Orten. Und in meinem Buch zeige ich dann genau, wie das geschehen ist. In der Schefela, rund um Jerusalem, in Benjamin und so weiter, im Negev. Alles genau so geschehen. Das Land, das ihnen eigentlich gehörte, mussten sie von arabischen Großgrundbesitzern abkaufen. Aus Kairo, Beirut und Damaskus. Dann auch die Judenvernichtung, die Shoah, war vorausgesagt. Behandle ich alles auch in meinem Buch. Dann die Gründung des Staates, wie das geschehen ist 1948. Und dann der Versuch der Totalvernichtung durch die Völker rund um Israel herum. Dreimal im Unabhängigkeitskrieg 1948, Sechstagekrieg und dann Yom Kippur-Krieg und die Eroberung des Tempelberges. Auch das war vorausgesagt. Und die Besiedlung des sogenannten Westjordanlandes. Das ja in der Bibel das Kernland, das Herzstück des Landes Israel ist. Aber auch das war alles vorausgesagt. Und dann dieser beständige Hass gegen Israel. Die Herstellung der Tempelgeräte für den dritten Tempel ist bereits geschehen. Und die Bibel sagt, auch der dritte Tempel selber wird schließlich noch gebaut werden. Also wird alles vorbereitet. Und dann auch dieser Weltkrieg gegen Babylonien. 1991, Golfkrieg. Und dann 2003, zweiter Golfkrieg. Das war ein Weltkrieg. Ich war, da kamen Armeen aus allen fünf Kontinenten gegen die Mutter aller Nationen. Denn die Völker gehen ja zurück auf die Sprachenverwirrung in Babylon. Die ganze Welt hat Weltkrieg gemacht, 1991 und 2003, gegen Babylonien. Die Bezeichnung für den Südirak in der Bibel. Das ist alles so eingetroffen bis heute. Und was noch dazu kommt, die Bibel hat vorausgesagt, dass in dieser Zeit Europa sich wieder zusammenschließt. In der Prophetie von Daniel 2 und Daniel 7 über die vier Weltreiche, da bedeutet das jeweils vierte Reich das Römische Reich, das eben wieder in der Endzeit entstehen sollte. Aber es wird ganz klar gesagt in Daniel 2, wo das Römische Reich dargestellt wird durch die Füße der Statue, die Nebukadnezar im Traum gesehen hatte. Und diese Füße, die stellen da als letzter Abschnitt, ja, der Kopf aus Gold, wie es hin auf das babylonische Weltreich, Brust und Arme auf das Doppelreich, Medier, der Meder und Perser, und dann die Hüfte und der Bauch aus Bronze, wie es hin auf das griechische Weltreich, und nachher die Beine auf das römische Reich. Und die Füße, die letzte Phase davon, das ist eben Europa in der Endzeit, wo es sich wieder zusammenschließt, und da wird gesagt, zum Teil wird es stark sein wie Eisen und zum Teil zerbrechlich wie Ton. Und genau das ist die Sache mit dem neuen Europa heute. Wir haben Nationen, die sind wirtschaftlich und auch militärisch sehr, sehr stark. Aber dann gibt es andere, die sind zerbrechlich wie Ton. Man denke nur an die Wirtschaft von Griechenland, Italien, Spanien. Das ist eine Katastrophe. Aber dann haben wir auch die Erklärung, dass eben das Eisen auch hinweist darauf, auf eine starke Integration, und die Schwäche des Tons weist hin auf eine Sezession. Also zum Teil möchte dieses Reich sich wirklich eng zusammenschließen, aber es gibt starke Bewegungen in Europa, die wollen genau das Gegenteil. Bestimmt nicht diese Einheit. Und das hat zum Beispiel zum Brexit geführt. Und auch dazu, dass die Schweizer sagen, da treten wir nicht bei. Aber es gibt natürlich auch die starke Bewegung, die sagt, und natürlich, so schnell wie möglich. Das sind diese zwei Kräfte. Und dann wird auch erklärt von Daniel, das weist auch hin auf eine große Vermischung der Völker, die stattfinden soll. Und zwar, um das Ganze besser zusammenzuhalten. Aber Daniel erklärt, aber es wird doch nicht den Zusammenhalt verstärken. Und so sehen wir im 20. und 21. Jahrhundert ganz große Migrationsströme, die sollten dazu führen, indem sie eben auch zum Teil ganz bewusst gefördert wurden, dass das nationale Gefühl zerfällt und man sich nur noch fühlt als eben international. Und das sehen wir, trotz dieser Völkervermischung, die geschieht, wird der Zusammenhalt dadurch nicht stärker. Und dann ist es so, dass die Bibel sagt, in dieser Endzeit wird die Gemeinde entrückt werden. Das haben wir gestern Abend ausführlich behandelt und dabei auch gesehen, die Bibel macht klar, die Entrückung wird geschehen als Rettung vor dem kommenden Zorn Gottes über diese Welt. Und dieser Zorn Gottes wird zusammengefasst in dem Buch mit den sieben Siegeln in der Offenbarung. Das Buch mit den sieben Siegeln enthält Gottes Plan für das Gericht dieser Welt in der Abschlusszeit der Endzeit. Und die Entrückung, die muss vorher geschehen, denn der Herr Jesus rettet die Gemeinde, wie 1. Thessalonicher 1, Vers 9, 10, wie wir gestern gesehen haben, und auch Römer 5, 8 bis 10 lehrt, bevor der Zorn Gottes über die Welt kommt. Und nach der Erfüllung dieser sieben Siegel in diesem Buch der Gerichte, da wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen, um dann das tausendjährige Friedensreich aufzurichten, diese Welt zu richten, Gerechtigkeit und Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen Wiederholung von dem, was ich schon gestern kurz gesagt habe. Das Buch mit den sieben Siegeln bezeichnet also im Detail, was kommen wird an Gerichten nach der Entrückung. Und es ist so, bei jedem Siegel, das geöffnet wird im Himmel, kommt ein Gericht über die Welt. Aber es fällt auf, sobald das siebte Siegel geöffnet wird, geschieht zunächst nichts. Man fragt sich, was ist denn das? Aber gleich danach wird beschrieben, wie sieben Engel sich bereit machen mit ihren Posaunen. Und jedes Mal, wenn ein Engel posaunt, kommt ein ganz schreckliches Gericht über die Welt. Und daraus folgt, das siebte Siegel beinhaltet das Gericht der sieben Posaunen. Und es ist so, wenn ein Engel posaunt, jedes Mal kommt ein Gericht über die Welt, aber bei der siebten Posaune geschieht zunächst nichts. Man fragt sich, warum? Das wird dann erst später berichtet, wenn nämlich die sieben Zornschalen beschrieben werden. Und daraus schließen wir, der Inhalt der siebten Posaune besteht in sieben Gerichten, die sieben Zornschalengerichte. Das ist der strenge chronologische Ablauf in der Offenbarung. Genauso wird es kommen. Also die Menschen, die dann in dieser Zeit leben und die Bibel studieren, die werden wissen, oh, jetzt sind wir bei Siegel 3. Jetzt sind wir bei Siegel 6. Oder noch später, jetzt sind wir bei Posaune 3. Oder jetzt sind wir bei Zornschale Nummer 2. Die können sich dann ganz genau am Wort orientieren. Und da muss ich aber noch erklären, in der Offenbarung gibt es dann in diesen strengen Ablauf hinein immer wieder Einschübe. Und diese Einschübe erklären den Hintergrund dieser Zeit, machen zum Teil auch einen Rückblick in die Vergangenheit oder einen Vorausblick in die Zukunft. Und es sind genau sieben Einschübe. Merkt man, wie wunderbar die Offenbarung strukturiert ist. Sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen und sieben Einschübe. Und diese Einschübe immer ganz genau geplant vor Nummer 1 und zwischen Nummer 6 und 7. Und zum letzten Mal dann noch nach der siebten Schale. Das wäre vor einem neuen 1, aber das gibt es dann nicht mehr. Aber so ganz klar nach Plan. Das erste Siegel beinhaltet den Reiter auf dem weißen Pferd. Das war nicht Corona in den letzten 2 Jahren. Warum muss ich das sagen? Weil Leute das verkündigt haben. Dieser Reiter wird in Offenbarung 6 beschrieben mit einer Krone auf dem Kopf und mit einem Pfeilbogen. Und da haben manche gesagt, und der Pfeil, das ist die Impfung. Und die Krone, das heißt ja auf Lateinisch Krone, Corona. Also da haben wir Corona und gleich auch noch die Impfung. Das ist vollkommener Unsinn. Und zeugt davon, von einem völlig falschen Verständnis der biblischen Prophetie. Aber was zu sagen ist, in Offenbarung 19, wenn der Herr Jesus wiederkommt aus dem Himmel, dann wird er beschrieben als Reiter auf einem weißen Pferd. Und hier haben wir ganz am Anfang der Gerichte einen Reiter auf einem weißen Pferd. Das ist der Antichrist. Das ist dieser falsche Messias, der auftreten wird in Israel und dann eben der Propagandaminister sein wird von einem kommenden Diktator des Westens. Und der stellt sich da als Messias. Antichrist bedeutet der, der sich an die Stelle von Christus setzt. Anti bedeutet im Griechischen gegen, also der, der gegen Christus ist, aber auch Anti heißt auch anstelle von. Also der, der sich an die Stelle des Messias setzt. Und darum wird er dargestellt als Reiter auf einem weißen Pferd. Und wir müssen jetzt in der Endzeit verschiedene Akteure unterscheiden. Und ganz wichtig ist eben, der Antichrist wird kommen. Aber eben erst in der letzten Stunde, sagt 1. Johannes 2, Vers 18. Und das wird sein nach der Entrückung. Johannes sagt ja in 1. Johannes 2, Vers 18, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Johannes sagt nicht damals in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, jetzt sind wir in der Endzeit. Er sagt, man muss genau lesen und mit der Elbefelder hat man den Hinweis, Kindlein, es ist letzte Stunde, ohne Artikel. Er sagt nicht, jetzt ist die letzte Stunde. Und wenn der Artikel fehlt, hat das hier im Griechischen die Bedeutung, unsere Zeit hat den Charakter der letzten Stunde. Und zwar, weil viele Antichristen, ihr Lehrer, die den Sohn Gottes leugnen, aufgetreten sind. Aber Johannes sagt, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Also dann, wenn die letzte Stunde eintreten wird, und das wird sein nach der Entrückung mit dem ersten Siegel, dann wird der Antichrist kommen, in der letzten Stunde. Aber, wie gesagt, da gibt es in dieser Zeit einen Diktator im Westen. Das wird der starke Mann sein, der Europa und überhaupt den Westen aus dem Schlamassel der verschiedenen Meinungen und Kräfte und Gegenkräfte herausholen wird. Und der Mann wird so stark sein, Offenbarung 13, Vers 1 beschreibt das, und da wird gesagt, der Satan wird ihm seine Gewalt und seinen Thron geben. Dann wird Europa wirklich stark werden. Jetzt hat Europa viele Probleme. Aber das ist alles, um eigentlich die Erwartung des starken Mannes zu unterstützen, vorzubereiten. Und er wird beschrieben als das Tier aus dem Meer mit 7 Köpfen. Hier ist nur einer dargestellt. Und das wird ein furchtbarer Mann sein. Aber eben mit einer vollen satanischen Gewalt. Und er wird mit dem Tier aus der Erde, das auch in Offenbarung 13, Vers 11 beschrieben ist, das heißt mit dem Antichristen, wird er zusammenarbeiten. Die werden Freunde sein. Und das wird dazu führen, dass eben dieser kommende Diktator mit Israel einen Bund schließen wird für 7 Jahre. Daniel 9, Vers 27 heißt es, er wird einen Bund schließen. Wer ist er? Man muss den Text zurückgehen und da wird schon früher gesprochen über das Volk des kommenden Fürsten, das die Stadt Jerusalem und den Tempel zerstören wird. Aber es wird nicht gesagt, der Fürst wird das zerstören, sondern das Volk des kommenden Fürsten. Der kommende Fürst wird dann in Daniel 9 beschrieben, erst für die Zeit des Endes. Und das heißt also, einer aus dem Römischen Reich. Aus diesem gleichen Reich, das früher im Jahr 70 Jerusalem den Tempel zerstört hatte. Und dieser endzeitliche kommende Fürst, das Tier aus dem Meer, wird mit Israel einen Bund schließen für 7 Jahre. Und was bedeutet dieser Bund? Nach Jesaja 28 ist das ein Sicherheitsbündnis, um Israel zu schützen gegen die schreckliche Gefahr von Norden, die Israel in der Existenz bedroht. Und diese 7 Jahre werden aber eingeteilt in der Prophetie in 2 Hälften, 3,5 und 3,5 Jahre. Das führt uns zu folgendem Schema. Wir haben also zuerst die Entrückung. Und dann kommt diese Zeit von 3,5 und 3,5 Jahren. 7 Jahre. Und das ist die 70. Jahrwoche von Daniel. In Daniel 9 haben wir eine wunderbare Strukturierung der biblischen Prophetie durch 70 Jahrwochen. 69 Jahrwochen sind schon längst erfüllt. Das war nämlich die Zeit bis auf das erste Kommen des Messias als der leidende Messias, der danach ermordet werden sollte. Aber die 70. Jahrwoche, das ist die Zeit vor dem zweiten Kommen des Messias. Nur ist es eben so, zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche, da sagt Daniel 9, da wird zuerst der Messias getötet werden, dann wird Jerusalem und der Tempel zerstört werden, im Jahr 70, und dann wird es Krieg und Verwüstung geben über Jerusalem bis zum Ende, bis in die Endzeit. Und so wurde durch 2000 Jahre hindurch Jerusalem immer wieder mit Krieg überzogen, bis ins 20. Jahrhundert und bis in die Endzeit. Und dann erst wird von der 70. Jahrwoche gesprochen, und das ist dann quasi die Zeit vor dem zweiten Kommen des Messias. Und das Wunderbare ist, das sagt das Alte Testament nicht, was Gott in diese lange Zeit von Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit da noch tut. Diese lange Zeit, die ist prophezeit in der Schrift. Aber die Gemeinde war ein Geheimnis. Und Paulus erklärt ja in seinen Briefen 8 Geheimnisse in Verbindung mit der Gemeinde, die da Realität wurden zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Das ist eine totale Überraschung gewesen. Auch die Engelwelt wusste nichts davon. Und das hat Gott so eingeschoben. Aber das wird enden mit der Entrückung der Gemeinde. So wie es begonnen hat mit Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Erde kam, um in der Gemeinde zu wohnen. Und dieses spezielle Wohnen, das wird ein Ende nehmen bei der Entrückung. Und dann kommt die 70. Jahrwoche. Und diese ganze Zeit von der Entrückung bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus ist in 2 Abschnitte geteilt. Die letzten 3,5 Jahre werden genannt die große Drangsal. Das wird der letzte und schrecklichste Weltkrieg der Menschheitsgeschichte sein. Der Jesus sagt in Matthäus 24, es wird so schlimm sein, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gab. Noch je sein wird. Es wird die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung führen. Und davor, ab der Entrückung bis zum Beginn der großen Drangsal, da haben wir das, was die Schrift nennt, die Stunde oder die Periode der Versuchung. Der Antichrist wird auftreten und wird die Massen verführen. Und nun ist es so, die 70. Jahrwoche beginnt ja, wir wissen, mit dem Bundesschluss des kommenden Diktators mit Israel. Aber die Bibel sagt nicht, das beginnt mit der Entrückung. Und darum habe ich hier X geschrieben. X und dann kommt die 70. Jahrwoche, 3,5 und 3,5 Jahre. Aber wir können sagen, die Stunde der Versuchung, die beginnt gleich nach der Entrückung, weil der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt, hält das Offenbarwerden des Antichristen zurück, sagt 2. Thessalonicher 2. Und sobald der Heilige Geist in dieser besonderen Weise, wie er da auf der Erde wirkt, weggeht, wird der Antichrist offenbar werden. Und da wird das erste Siegel geöffnet. Aber eben, da ist dann X plus 3,5 und 3,5 Jahre. Und darum, also diese klare Unterscheidung, die Stunde der Versuchung und dann die große Drangsal. Und die große Drangsal wird in Matthäus 24 auch genannt das Ende. Das Ende. Ich war, der Jesus spricht in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 über die Endzeit. Und er sagt, welche Wehen da stattfinden werden. Aber er sagt im Zusammenhang mit dem Wehe, Weltkrieg, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich, Kriege und Kriegsgerüchte. Da sagt er, erschreckt nicht. Dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Und darum, zur Zeit von meinem Großvater und meiner Großmutter, die durch die Zeit des Ersten Weltkrieges gehen mussten, da war bereits Endzeit. Aber für diese schreckliche Zeit des Ersten Weltkrieges mit 18 Millionen Toten, da galt, erschreckt nicht, dies alles muss geschehen, es ist noch nicht das Ende. Sie waren schon in der Endzeit. Und man musste damals die Botschaft der Endzeit verkündigen, aber noch nicht so weit, dass eben die große Drangsal unmittelbar bevorstand. Zuerst muss nämlich noch ein zweiter Weltkrieg kommen. Und so weiter. Also, das müssen wir so klar unterscheiden. Die große Drangsal, das Ende. Und davor die Stunde der Versuchung. Aber die Gemeinde wird vor dieser Stunde der Versuchung bewahrt. Offenbarung 3, Vers 10. Und wenn der Antichrist kommt, dann wird er ein Götzenbild herstellen. Und zwar eines, das sprechen kann. Ich habe schon so viele Götter gesehen. In verschiedenen Ländern. Und manchmal habe ich ihren Mund angeschaut. Und er hat sich nicht bewegt. Es waren tote, stumme Götzenbilder. Aber der Antichrist wird alles auf den Kopf stellen. Er wird ein Götzenbild machen, das sprechen kann und verlangt, dass alle getötet werden, die dieses Bild nicht anbeten. Er wird die Menschen zum klaren Götzendienst verführen. Und übrigens, da werden die Menschen ganz genau wissen, was sie tun. Ein Bild anbeten oder ein Bild nicht anbeten, das ist klar, was der Unterschied ist. Es ist also nicht irgendwie, da kommt eine Spritze und die Leute wissen nicht, ist das jetzt das Zeichen des Tieres oder nicht. Nein, das geht nicht so subtil, sondern er bringt die Menschen dazu, dieses Tier anzubeten, dieses Bild, das sprechen kann. Und dann heißt es, dass er eben diese Menschen dazu bringt, ein Zeichen an die rechte Hand oder auf die Stirn anzubringen. Und bei diesen Zeichen geht es um die Zahl 666 oder den Eigennamen mit Buchstaben von dem kommenden Diktator. Und diese Menschen werden genau wissen, wenn ich dieses Zeichen annehme, dann bedeutet das, ich nehme das Siegel an, ich bin bereit, eben dieses Götzenbild, das den kommenden Diktator darstellt, anzubeten. Das kommt also nicht irgendwie durch die Hintertür, sondern die Sache ist klar. Aber wichtig, nicht vor der Entrückung, sondern nach der Entrückung. Und ohne dieses Zeichen auf der rechten Hand oder auf der Stirn, also nicht im Oberarm, sondern auf der rechten Hand, auf der Stirn, kann man nicht mehr kaufen oder verkaufen. Das Bargeld wird dann abgeschafft werden. Die großen Banken bemühen sich ja jetzt schon auf diesen Schritt hin. Und das zeigt uns, wie die Dinge vorbereitet sind. Und durch die Digitalisierung der letzten Jahrzehnte ist auch die Grundlage gelegt worden, wie man ein solches System verwirklichen kann. Also man kann wirklich mit einem Zeichen den ganzen Zahlungsverkehr abwickeln. Das heißt in Offenbarung 13, wer dieses Zeichen nicht annimmt, der kann nicht kaufen und nicht verkaufen. Also der ist dann finanziell ruiniert. Die Gläubigen in dieser Zeit, die werden dann einfach beten können, was in Unser Vater steht, unser tägliches Brot gib uns heute. Und der Antichrist wird auch ein Feind sein der Tempelbewegung in Israel. Es ist ja so, nach der Entrückung wird es in Israel eine Erweckung geben. Zuerst kommen 144.000 zum lebendigen Glauben. Aber es ist nur der Anfang. Sie werden genannt in Offenbarung 14 die Erstlingsfrucht. Diese Erstlingsfrucht ist gewissermaßen die Vorernte. Die Haupternte kommt dann noch. In der großen Drangsal wird in Israel, im Land, ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben kommen, sagt Sacharja 13, Vers 8. Aber die werden durch die Drangsal hindurchgehen, schrecklich. Und zwei Drittel in Israel werden dabei umkommen, sagt dieselbe Stelle. Nach den heutigen Zahlen wäre ein Drittel 2 Millionen. Aber das ist ja schon fantastisch. 2 Millionen Israelis kommen im Land zum Glauben. Und es gibt noch den Überrest von Juden, die im Ausland sind. die dann auch zum Glauben kommen werden. Noch dazu. Nun, die Tempelbewegung wird eben geprägt sein nach der Entrückung von solchen, die zum Glauben kommen. Und die werden verstehen, der Tempel ist in der Bibel von Bedeutung und die Opfer sind von Bedeutung, denn die Opfer weisen ja hin auf das Opfer des Messias nach Jesaja 53. Aber der Antichrist wird diese hassen und er wird nach 3,5 Jahren vom Bundesschluss an, wird er sich in den Tempel Gottes setzen, sagt 2. Thessalonicher 2, und sagen, er sei Gott. Er gibt sich aus als Gott, der Sohn, als der Messias. Und er wird im Vorhof das Götzenbild, das sprechen kann, aufstellen. Das nennt der Herr Jesus den Gräuel der Verwüstung. In Matthäus 24, Vers 15. Und das ist wichtig, dieser Ausdruck kommt nämlich aus Daniel 9 und Daniel 12 und bezeichnet eben ein Götzenbild. Und so gibt es also zwei Gräuel im Tempel. Der Antichrist im Tempelhaus und das sprechende Bild im Vorhof. Und der Jesus sagt in der Endzeitrede in Matthäus 24 seinen Jüngern, die damals gewissermaßen die Repräsentanten waren, als Gläubige, als messiasgläubige Juden, von den messiasgläubigen Juden nach der Entrückung. Da sagt ihr, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte seht, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein. Und so wird dieser Überrest in Judäa, nicht die in Jerusalem, die werden zurückbleiben. Aber der Überrest in Judäa wird auf die Berge fliehen. Die sind heute hauptsächlich im Westjordanland. Und dann werden sie nach Jesaja 16 hinübergehen nach Moab. Moab, das ist das Gebiet auf der anderen Seite des Toten Meeres in Jordanien. Und dort in der Wüste von Moab wird Gott sie versorgen, während 1260 Tagen. Davon spricht Offenbarung 12. Und noch etwas Schönes, da werden sich auch Araber bekehren in dieser Zeit. Ja, es wird überhaupt eine Erweckung geben in dem Sinn, dass eine große Volksmenge, sagt Offenbarung 7, aus allen Nationen, aber auch aus allen Völkern, aus allen Stämmen und allen Sprachen. Es gibt über 7000 Sprachen ohne Dialekte zu zählen. Werden sich bekehren. Aber das sind alles Leute, die nicht schon vorher das Evangelium gehört hatten. Weil die, die es gehört haben heute, werden nach 2. Thessalonicher 2 sich nach der Entrückung verhärten. Und der Antichrist kann sie verführen. Aber es gibt vielleicht 2 Milliarden Menschen, das ist nur eine Schätzung, die noch nie das Evangelium klar gehört haben. Obwohl, Thailand ist erreicht, aber lange nicht alle Thais haben das Evangelium gehört. Und so könnte man das für viele andere Nationen auch sagen. Die Nation ist erreicht, aber nicht alle Menschen. Und solche Menschen werden sich noch bekehren können. In großer Zahl. Und auch Araber, das war ja der Beginn des Exkurses. In Jordanien werden Jordanier diesen Überrest aus Israel in der Wüste versorgen. Wunderbar, nicht wahr? Also, nochmals, zuerst diese Flucht auf die Berge. Hier sieht man etwas von den Bergen in dem Westjordanland, im Gebiet von Ephraim, damit man auch sieht, wie das etwa aussieht. Ja, da sind wir gerade auf der Straße nach Sichem, Nablus. Und sie werden fliehen nach Moab. Hier sehen wir das Arnon-Tal, Wadi Arnon in Jordanien. Das ist die Südgrenze von Moab gegen Edom. Dahin wird der Überrest fliehen. Also ich zeige Bilder der Prophetie in der Zukunft. Und es ist dann so, der Jesus sagt, mit dem Götzenbild und dem Antichristen im Tempel, wenn dieser dritte Tempel, der heute vorbereitet wird, dann aber entweiht werden wird, dann kommt die große Drangsal. Wie? Da sprechen viele Prophezeiungen darüber, der König des Nordens wird dann Israel überrennen und das ganze Land verwüsten. Man lese zum Beispiel unter den vielen Stellen Joel 2. Das Land ist vor der Armee wie der Garten Eden, und wenn die Armee durch ist, ist alles verbrannt. Ist unglaublich, was da Wunderbares aufgebaut worden ist und wie die Wüste wieder fruchtbar gemacht worden ist. Und das wird alles verwüstet werden. Und Joel 2 sagt, da kommt eine Armee so groß wie nie eine Armee gegen Israel gekommen ist in der Vergangenheit. Das ist der König des Nordens. Was ist der König des Nordens? In Daniel 11, 40 bis 45 wird sein Feldzug ganz kurz, aber geografisch genau beschrieben. Zuerst wird gesagt, der König des Südens wird mit Israel zusammenstoßen unter dem Antichristen, und dann wird der König des Nordens das Land überrennen. Wir können ganz genau sagen, was das bedeutet. Warum? Weil in Daniel 11, 1 bis 35 alles schon längst erfüllt ist. Und da geht es ständig um den König des Südens und um den König des Nordens. Und der König des Südens war immer Ägypten. Nämlich das Land im Süden von Israel. Man muss die Himmelsrichtungen immer anhand des Volkes und Landes Israel bestimmen. Im Süden Ägypten. Ägypten greift Israel an, da wird es also trotz Friedensvertrag wieder eine Konfrontation geben. Der Antichrist wird dadurch abgelenkt sein im Süden, und dann kommt der entscheidende Schlag von Norden. Man muss zum Norden schauen, da wo heute die Hezbollah im Libanon ist, da wo Syrien ist, gestärkt durch Russland im Rücken, den Feind im äußersten Norden. Aber der König des Nordens in der erfüllten Prophetie war nämlich das Gebiet Libanon, Syrien, über Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan, Iran, Irak. Das ist es. Und in diesem Gebiet, da tun sich die dunkelsten Wolken gegen Israel zusammen. Während andere arabische Nationen wie Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain Frieden schließen mit Israel. Und jetzt ist auch Katar in der Annäherung. Und sogar Saudi-Arabien. Das sind alles Länder, die nicht zum König des Nordens gehören. Ha, merkt man, das macht alles Sinn. Also, das ist der König des Nordens, was hier auf der Karte zu sehen ist. Und er wird, Daniel 11 sagt das ganz klar, über den Landweg wird er angreifen, auch über Ammon, Nordjordanien, und auch auf dem Schiffweg im Mittelmeer. Und das ganze Land wird überrannt werden. Hier eine Liste von zahlreichen Stellen, die über diesen Feldzug sprechen. In Jesaja zum Beispiel wird der König des Nordens genannt Assyrien. Aber es ist der gleiche Feind. Also, wir müssen ganz klar unterscheiden, in der Endzeit der Antichrist, das Tier aus dem Meer, der König des Südens, der König des Nordens. Da haben wir schon vier wichtige Akteure und eben verschiedene Machtblöcke. Und das wird dazu führen, dass eben andere Nationen eingreifen in den Krieg. Und dann entsteht ein Weltkrieg. Also zuerst eine örtliche Konfrontation, König des Nordens, Israel. Aber weil der Westen, das wiedervereinigte Europa mit all seinen Verbündeten weltweit, die müssen jetzt helfen. Es gibt einen Bund und da müssen sie eintreten. Das Problem sind oft die Bündnisse. Ich war, jetzt haben wir auch, man könnte sagen, einen Konflikt Russland-Ukraine. Ja, aber die ganze Welt nimmt Stellung. Und die ganze Welt ist durch Bündnisse miteinander verknüpft. Also Bündnisse verpflichten dann zu gewissen Handlungen. Und darum kann eben durch diese Bündnispflicht sehr einfach ein Weltkrieg ausgelöst werden. Und so wird das da sein. Durch das Eintreten der anderen Mächte und Gegenmächte kommt es zur Konfrontation. An dieser Stelle ganz wichtig, es ist also nicht korrekt zu sagen, unter dem Tier aus dem Meer wird es eine Welteinheitsregierung geben. Das sagt die Bibel nie. Sie sagt zwar, das Tier aus dem Meer wird Macht haben auf die ganze Welt. Ja, das hat man wirtschaftlich, wenn man am stärkeren Hebel ist. Ja? Aber es sind verschiedene Blöcke und diese Blöcke werden aufeinander knallen. Und darum kommt es zu Drangsal. Mit einer absoluten Welteinheitsregierung würde es nicht knallen. Und so wird es einen Weltkrieg geben von 1260 Tagen. Wir unterscheiden also hier das Tier aus dem Meer und den Antichristen, den König des Südens, den König des Nordens. Und weiter spricht Offenbarung 16 über die Könige von Sonnenaufgang. Und wirklich, wir haben ganz mächtige Armeen im Osten. China mit einer riesigen Militärmacht. Unglaublich. Dann haben wir Nordkorea. Die haben auch über 1 Million Soldaten in der Armee. Ja, Deutschland hat wie viele? 184.000 ungefähr, ja? Nordkorea, dieses kleine Land. Über 1 Million können die sofort in Bewegung setzen. China, Nordkorea, dann natürlich auch Japan und Indien mit einer riesigen, schlagkräftigen Armee. In diesem armen Land wird enorm viel Geld in die Armee gesteckt. Das sind alles solche, die man bezeichnen könnte als Könige von Sonnenaufgang. Und Offenbarung 16 sagt dann, dass die Könige von Sonnenaufgang eintreten werden in die Kriege der Drangsalszeit. Und dann am Ende dieser 1260 Tage wird der Herr Jesus erscheinen in Macht und Herrlichkeit. Und er wird in mehreren Schlachten wird er die Feinde besiegen. Und die Bibel unterscheidet zum Beispiel die riesige Völkerschlacht in Edom. Jesaja 63 spricht darüber. Habakuk 3 und so weiter. Dort wird der Herr Jesus verschiedene Armeen vernichten in Edom. Das ist heutiges Südjordanien. Aber der Überrest spricht in Habakuk 3 und sagt, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Ja, das bedeutet, dass also der Herr Jesus, der Messias, Gott, wenn er kommt, wird er zuerst in Edom diese Völkerschlacht ausführen und der Überrest in Israel sieht, Gott kommt von Teman, eine Ortschaft in Edom, Südjordanien, vom Gebirge Paran. Man muss mal runterfahren auf der Straße durch den Negev entlang der jordanischen Grenze nach Elat. Und dann, ich kann mich daran erinnern, als ich mal da durchgefahren bin, ich habe dann ein bisschen raufgeschaut. Das war nämlich gerade der Abschnitt, wo man durch Paran fährt. Ist auch ausgeschildert. Ja? Und da wird der Herr kommen vom Gebirge Paran. In Macht und Herrlichkeit. Und die westlichen Armeen des Römischen Reiches und ihrer Verbündeten wird sich verschieben, und zwar in die Jezreel-Ebene, das ist Harmagedon, in Nordisrael. Gerade im Hinterland von Haifa, wo heute der große Militärhafen ist im Mittelmeer, für Israel. Da werden die Kriegsschiffe nach Haifa gehen können. Dann kann man aufmarschieren in der Ebene von Hamagedon. Und dort gibt es auch einen Militärflughafen mit Abflugpisten in alle Himmelsrichtungen. Sieht man sehr gut von Mukhaka, vom Berg Karmel aus, wenn man runterschaut in die Hamagedon-Ebene. Und dort wird der Herr Jesus auch erscheinen und wird diese Armeen des Westens vernichten. Und da wird übrigens das Tier selber da sein. Und auch der Antichrist, das zweite Tier, der falsche Prophet. Und die zwei werden dann lebendig ergriffen werden und in den Feuersee geworfen. Die Armeen werden vernichtet. Also wir müssen unterscheiden. Das ist nicht das gleiche wie die Völkerschlacht in Edom. Hamagedon und Edom ist etwas anderes. Und wiederum müssen wir unterscheiden in Zacharja 14. Da wird gesagt, dass der Herr Jesus kommen wird auf dem Ölberg. Ja, der König des Nordens wird nämlich seine Truppen befestigen, sagt Daniel 11, zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. Also da wird die Front sein. Die Gegenfront gegen die Front oben im Hinterland von Haifa. Und der Jesus wird auf dem Ölberg erscheinen. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und das ist dann die Schlacht in Jerusalem, wo er den König des Nordens und seine Armeen vernichten wird. Und dann, nach 1290 Tagen, das können wir ableiten aus Daniel 12, 30 Tage nach der Drangsalszeit, wird der dritte Tempel, der entweiht worden sein wird. Ein bisschen kompliziert, nicht wahr? Wenn man über Prophetie spricht, muss man das Futurum Exactum, also die vollendete Zukunft verwenden manchmal. Also der Tempel wird entweiht worden sein, aber dann wird der Jesus diesen Tempel wieder einweihen. Und die Opfer werden wieder stattfinden, die gestoppt worden sind durch die Entweihung. Und dann wird aber gesagt, glückselig wer hart und 1335 Tage erreicht. Das heißt, in verschiedenen Schlachten wird es weitergehen. Nicht einfach Ruhe, wenn der Herr zurück ist. Aber dann, nach 75 Tagen, kommt die erste Beruhigung. Und dann wird aber schließlich noch ein Reich im äußersten Norden, sagt Hesekiel 38, sich verbünden mit Verbündeten aus Europa, Afrika und Asien und wird Israel nochmals angreifen. Der Herr ist schon da, Israel ist in Sicherheit. Und dann wird auch dieser letzte Angriff von Gott vernichtet werden. Und es wird also eine Übergangszeit geben von dem Wiederkommen des Herrn Jesus, bis das tausendjährige Reich wirklich beginnt. Da werden dann alle Überlebenden aus den Nationen werden nach Jerusalem kommen müssen, ins Kidron-Tal, und da wird der Herr Jesus auf seinem Richterstuhl sitzen und die Völker richten. Und nur die, die bekehrt wurden, werden ins tausendjährige Friedensreich eingehen. Der Jesus wird von Jerusalem aus 1000 Jahre über die Welt regieren, in Gerechtigkeit und Frieden. Und jetzt werden wir eine Viertelstunde Pause haben.